Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Wie war das in der DDR? Teil 3. Seit 1985 lebte meine Familie in Afrika. Meine Frau half bei der Einrichtung von Kindergärten. Unsere Tochter besuchte eine Mädchenschule. Ich arbeitete mit afrikanischen Kolleginnen und Kollegen an Aufbau und Betrieb einer kulturellen Radiostation bei der Zimbabwe Broadcasting Corporation. Danach berichtete ich von Harare aus für deutsche Radiostationen, bis im November 1989 das Redaktionsinteresse an Afrika-Themen dramatisch zurückging. In Berlin war die Mauer gefallen. An jenem 9. November hörten wir davon zuerst durch einen Telefonanruf von Verwandten in Australien. Die sofort eingeschaltete Deutsche Welle sendete weiter ein Feature zur Kulturgeschichte von Treppen. Umgeschaltet zur BBC hörten wir einen Reporter, der es schon geschafft hatte, am Brandenburger Tor des englischen mächtige DDR-Bürger für Live-Interviews aufzutreiben. Zu der Zeit hatte ich das Skript für mein Buch »Der Weg nach Simbabwe« oder »Versuche, die Fremde zu verstehen« beendet. Es erschien 1990 beim Hamburger Ergebnisse Verlag mit jenem einführenden Kapitel, das meinen persönlichen Weg aus der Enge beschrieb. Mein Kinderleben vor der Flucht der Familie aus der DDR in den Westen im Jahr 1958. Anfang 1990, es war noch nicht absehbar, dass es bald keine DDR mehr geben würde, erhielt ich von einem westdeutschen Verlag die Anfrage, ob er dieses Kapitel für eine geplante Anthologie, also für eine Sammlung ausgewählter Texte über persönliche Erfahrungen von DDR-Heimkehrern verwenden dürfe. Das Projekt fiel aus, dank Wiedervereinigung. In Simbabwe hatte unsere Tochter erfolgreich alle Prüfungen des A-Level bestanden, den mit dem westdeutschen Abitur vergleichbaren Abschluss im englischen Cambridge-System, ein bis heute nicht überwundenes koloniales Erbe. Sie hatte gerade an der Technischen Universität in Berlin ihr Architekturstudium begonnen, als sie lernte, wie durch den Versprecher eines Parteibonzen eine Mauer durchlässig werden kann. Im Frühjahr 1990 fuhren wir beide mit unserem alten Passat, der jetzt ihr gehörte, vom Westen in den Osten, der jetzt nur noch formal getrennten Stadt. Meine Idee war es, Conny die alte Heimat zu zeigen, bevor an jeder Ecke die Werbung für Westzigaretten zu sehen sein würde, dafür aber kaum noch ein Trabi auf den Straßen. An der noch vorhandenen Zonengrenze wurden wir von DDR-Beamten durchgewunken. An unseren Ausweispapieren war keiner mehr interessiert. Ich hatte eine langsame Annäherung vorgeschlagen, die Basis bloß 11 Kilometer entfernt vom Heimatort. Als Junge hatte ich es von Bernsdorf aus öfter mit dem Fahrrad dorthin geschafft. Kamenz, Arbeitsort von Vater und Geburtsort des Namensgebers seiner Firma, der Lessing-Druckerei. Im Frühjahr 1990 noch immer ein volkseigener Betrieb. Bei Gotthold Ephraim Lessing, Dichter, Literaturtheoretiker und Kritiker, las ich, was mir sehr gut auf deutsch-deutsche Entwicklungen zu passen schien. Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus dem Auge verliert, geht immer noch geschwinder als jener, der ohne Ziel herumirrt. Gegenüber des Roten Rathauses fanden wir eine private Pension, von der wir in den folgenden Tagen unsere Ausflüge unternehmen wollten. Beim ersten Frühstück klagte die Besitzerin der goldenen Sonne über zu wenig Besucher. Die würden bald kommen, wegen Gotthold Ephraim Lessing natürlich und wegen des Rhododendron-Blütenzaubers im Frühling am Kamenzer Hutberg. Nicht wegen Geschichten, die Wikipedia kennt. Während des Zweiten Weltkrieges vom Oktober 1944 bis April 1945 wurde im Gebäude der stillgelegten Kamenzer Tuchfabrik ein Außenlager des KZ Großrosen betrieben, in dem nahezu 1000 Häftlinge, unter ihnen 150 Juden, für die Daimler-Benz AG Flugzeugmotorenteile herstellen mussten. Bei Wikipedia sind auch Angaben zu unserem ersten Ziel zu finden. Prinz Ernst Heinrich von Sachsen benutzte die Moritzburg 1933 bis 1945 als festen Wohnsitz. Wertvolle, ausgelagerte Bestände wurden in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945 bei den Luftangriffen auf Dresden komplett zerstört. 1945 wurden die Besitzer enteignet. Sie konnten große Teile ihrer noch vorhandenen Schätze im Schlosspark vergraben. Bis auf wenige Stücke wurden diese von den sowjetischen Truppen gefunden und abtransportiert. Meine Erinnerung: Als kleiner Junge hatte ich zur Moritzburg hinter Vater und Schwester herzuradeln. 35 Kilometer hin, 35 Kilometer zurück. Auf ihrer zweiten Station lassen sich Tochter und Vater von der Genossin einer Spreewaldkooperative vorwärts staken. Von den anderen Bootsinsassen hört diese jetzt bayerisches, berlinerisches, schwäbisches, manchmal sogar englisches und französisches. An einer Anlegestelle nötigt sie alle, eine Pause einzulegen. Ein erster Westunternehmer verkauft hier Münchner Fassbier und Schweinshaxen, noch gegen Ostmark. Der Spreewald als Kulturlandschaft wurde entscheidend durch die Sorben geprägt. Wer wird ihre Kulturlandschaft künftig prägen? Von der Spree an die Elbe. Den Raddampfer nach Bad Schandau verpassen wir in Dresden nur knapp. Wir wollten es bis zur nächsten Anlegestelle schaffen, also zurück über die Elbbrücke. Auf der anderen Seite erlaubte die Verfolgung des Dampfers mit Blick auf den Fluss bald nur noch ein Waldweg. Und der war unerlaubt. Das wollte uns ein Volkspolizist klarmachen, als er hinter einem Baum hervortretend unseren Passat stoppte. Als er das Westkennzeichen wahrnahm, ließ er die Kelle sinken. »Noch ein paar Monate, dann ist hier sowieso Feierabend.« Er ließ die Kelle sinken und uns durch. Wir schafften es mit dem Dampfer hin und zurück, und Conny lernte in Bad Schandau von einem Kellner sächsisch-sozialistischer Schule, was auf seiner Speisekarte Sättigungsbeilage meinte: Kartoffeln. Und dann ist es soweit. Bernsdorf. Seit 18. November 1968 mit Stadtrecht verliehen, 10 Jahre, nachdem ich mit Mutter und Schwester zum Vater nach dem Westen weggemacht war. Dieses Rathaus wurde zur Faschingszeit von Truppen des Bernsdorfer Karnevalsprinzenpaares gestürmt und für die tollen Tage besetzt gehalten. Wenn dabei irgendjemand eine Anspielung auf einen tatsächlichen Machtwechsel gemacht hätte, zu meinen Ohren wäre das bis zum eigenen Wegmachen nie gedrungen. Als Kinder waren wir viel zu beschäftigt, uns für die paar Tage in Kostüm und Maske angelesene Träume zu erfüllen, zum Beispiel als Schiffspiraten. Wo könnten wir noch einen meiner alten Schulfreunde finden an diesem Pfingstmorgen in Bernsdorf? Einer wohnte im Waldweg, und dorthin fährt Conny mit dem Passat. Den stellen wir ganz vorne ab, dann suche ich das Haus linker Hand, das erinnere ich. Ein Vorgarten, das Tor verschlossen, daneben eine Klingel. Conny wartet hinter mir. Ich drücke einmal, ich drücke ein zweites Mal. Am Haus geht die Tür auf. Ein Mann erscheint, ein Badetuch um die Hüften. Er guckt, ich grüße und frage: Sind Sie der Lösche, Günther? Mir ist eingefallen, dass die Bernsdorfer immer zuerst den Familiennamen, danach erst den Vornamen nennen. Ja, und wer sind Sie? Er kommt zum Tor. Ich hebe den Hut. Er bleibt stehen. Klaus? Der Schmidt Klaus? Ich nicke. Er schließt das Tor gar nicht erst auf. Er langt darüber hinweg und drückt mich an sich. Willkommen bei einem Bernsdorfer Freund. Pfingsten 1990. Wir lernen seine Frau, seinen Sohn kennen. Wir erinnern uns an den Schraubstock unter dem Schuppenvordach, in den wir eine im Wald gefundene Gewehrpatrone geklemmt hatten, um auszuprobieren, ob man mit Hammer und Nagel das Ding zum Schießen kriegen könnte. Es knallte, es gackerte. Ein vorbeilaufendes Huhn fiel um. Wir erinnern uns an Schätze, die wir im Wald vergraben und nie wiedergefunden haben. Ich erzähle, er erzählt, unter anderem von seinem früheren Job im Rathaus. Und plötzlich fällt ihm etwas ein. Er springt auf, kramt in Schubladen, spricht aber weiter. Ist das bei euch auch so? Alle 30 Jahre werden bei uns Akten aussortiert. Was weg kann, wird verbrannt. Vor ein paar Jahren sollte ich das wieder machen. Ich will das im Rathauskeller schon in den Ofen schmeißen. Da sehe ich, das sind ja Akten aus unserer Schule. Dann habe ich das erstmal weggelegt. Jetzt hält er einen schwarzen Stapel in die Höhe. Und das habe ich für dich gerettet. Ich glaub es nicht. Es sind meine Schulhefte aus der Klasse 8a. Jene Hefte, in denen ich noch Prüfungsaufgaben in Deutsch, in Mathe, in Physik, in Chemie, in Geografie, in Russisch zu lösen versucht hatte. Eine Prüfung, deren Ergebnis ich nie erfuhr, weil ich vorher weggebracht war. Beim Aussortieren der Schulakten, 3 Dekaden später, hatte Freund Günther an mich gedacht. Und ich erfahre mehr von ihm über unser früheres Leben in diesem Dorf. Beide im Kriegsjahr 1944 geboren, seien unsere Mütter wohl Freundinnen gewesen. Günther holt aus einer der Schubladen ein altes Aquafoto, das uns beide als kleine Pökse in unseren Sportwagen zeigt, nebeneinander hergeschoben, von seiner und von meiner Mutter. Auch er hat das erst erkannt, als er das Foto im Nachlass seiner Mutter fand. Von der Straße ein Pfiff. Günther sagt, das ist Miele, Dieter, der kommt von der Nachtschicht in der schwarzen Pumpe. Er ruft aus dem Fenster, komm mal rein, du glaubst nicht, wer hier ist, der Schmidt-Klaus aus dem Westen. Keine gute Idee. Warum kommst du denn nicht? Der geht einfach weiter. Als er sich ratlos umwendet, erinnere ich ihn. Der hatte doch immer was gegen mich. Hast du das vergessen? Hast du vergessen, was damals auf dem Schulhof passiert ist und später bei der Schulspeisung? Ach, das ist doch über 30 Jahre her. Das erste Mal 40 Jahre. Da hat er mir mit einem Schiefergriffel in den Hals gestochen. Ich hatte Schwein, dass er keine Ader getroffen hatte, aber der Griffel war abgebrochen und musste rausoperiert werden. Ich sag ja immer, wir haben noch die Steinzeit erlebt in der Schule, Schiefertafel, Schiefergriffel. Für mich war das kein Spaß. Als er mir ein paar Jahre später seine Suppenschüssel an den Kopf geknallt hat, war ich für eine Weile bewusstlos. Und er hatte einen kaputten Topf. Der war sauer, weil du dauernd Medaillen für gute Schulleistung bekommen hast und dann noch deine Pionierarbeit. Du meinst, ich war ein Streber? Kein Streber, aber einer, der immer mehr wollte als wir anderen. Einer, der dann, naja, eben wegmachte. Pause. Das habt ihr so gesehen? Na, wir sind geblieben. Aber ich wollte doch gar nicht. Wir sind doch bloß weg, weil Vati schon weg war. So oder so ähnlich habe ich unser Gespräch zu Pfingsten 1990 in der noch DDR in Erinnerung. Seitdem habe ich darüber nachgedacht, weshalb mein Vater meine Schwester mitgenommen hatte nach Bremen, um sie dann alleine zurückzuschicken. Mutter und ich hatten sowieso als Geiseln in der DDR bleiben müssen. Eigentlich hatte seinerzeit schon Günter Lösche unbewusst ein Stichwort genannt, schwarze Pumpe. Von dort war der Mele Dieter an jenem Pfingstmorgen nach seiner Nachtschicht gekommen. Dorthin hatte 1956 mein Vater hingehen müssen. Aber weshalb? Weg von der Lessing-Druckerei, wo er sogar Leiter des Betriebschores gewesen war? Zu Hause hat mir nie jemand erklärt, wie es möglich war, rausgeschmissen zu werden, von einem volkseigenen Betrieb strafversetzt zu werden in eine Braunkohle-Brikettfabrik. Ich war damals 12 und ich begriff nicht, weshalb sich Mutter mit einigen Hausbewohnern aufmachte, um die Bahngleise nach Vater abzusuchen, weshalb er bald darauf Mutter und mich alleine ließ, um Verwandte in der BRD zu besuchen. Bald darauf, das hieß Anfang 1957. In der Schule wurde mir das Halstuch der jungen Pioniere abgenommen. Auf dem Schulhof bei einem Fahnenappell musste ich mir anhören, dass mein Vater mit seiner Flucht in den Westen die Errungenschaften der Arbeiterklasse verraten habe. Konsequenz: die vorgesehene Delegierung an die Oberschule in Kamenz konnte ich vergessen. Was hatte mein Vater gemacht? Seit dem Besuch in der Nord-DDR mussten 30 Jahre vergehen, bis mir ein Licht aufging. Ich hatte die Flucht des Vaters von 1957 nie in Verbindung gebracht mit seinen persönlichen Erfahrungen und mit Weltereignissen im Jahr davor. Am 13. Oktober 2020 sah ich diesen Spielfilm im Fernsehen, Das schweigende Klassenzimmer. Inhalt 1956. Anlässlich der Niederschlagung des Aufstandes in Ungarn hält eine Abiturklasse in der DDR eine Schweigeminute ab. Verhöre, Drohungen folgen. An der Oberschule im brandenburgischen Storkow hatte sich das tatsächlich zugetragen. Und wie die sprichwörtlichen Schuppen fiel es mir von den Augen. Das Jahr, in dem mein Vater wegmachte, war dem Jahr des ungarischen Volksaufstandes gefolgt. Und plötzlich kamen Erinnerungen zurück, die ich nie in diesem Zusammenhang vermutet hätte. Die russischen Panzerkolonnen, die nachts auf der Hauptstraße durch das Dorf nach Osten rollten. Nach Ungarn, hatte Vater geflüstert. Die leisen Rias-Reportagen aus Ungarn, bei denen Vater mich zuhören ließ, immer mit dem Hinweis, niemandem etwas davon zu erzählen. Der Hilferuf von Imre Nagy, eines Reformkommunisten, an die freie Welt. Am 1. November hatte dieser die Neutralität Ungarns proklamiert und die Mitgliedschaft seines Landes im Warschauer Vertrag aufgekündigt. Die seit 1945 stationierten sowjetischen Besatzungstruppen sollten das Land verlassen. Damit war für die Sowjets, die bereits seit Oktober eine Intervention in Ungarn vorbereitet hatten, endgültig der Zeitpunkt zum Handeln gekommen. Am 4. November rückten starke sowjetische Panzerverbände in Ungarn ein. Bis zum 15. November schlugen sie mit brutaler Härte den Aufstand in der Hauptstadt Budapest nieder. Imre Nagy wurde am 22. November verhaftet, obwohl man ihm Straffreiheit zugesichert hatte. Und im Juni 1958, nach einem streng geheimen Prozess mit anderen Anführern des Volksaufstandes, hingerichtet. In unserer Schule gab es 1956 kein schweigendes Klassenzimmer. Aber mein seit seiner Rückkehr aus dem Krieg eher verschlossener Vater brach 1956 auf eine für mich 30 Jahre lang unverstandene Weise sein Schweigen. Die Erinnerung liegt bis heute in meiner Schreibtischschublade. Vaters Druckerlupe. Darunter hatte er mir den Ausschnitt eines Bildes von Wilhelm Pieck gezeigt. Der hatte sein politisches Handwerk über die Jahrhundertwende bei der Bremer SPD gelernt. Nach Gründung der DDR 1949 war er bis zu seinem Tod ihr einziger jemals amtierender Präsident. Auf den meisten amtlichen Fotos trug er eine Krawatte mit weißen Punkten. Auf jenem, das mein Vater mitgebracht hatte, einem gedruckten Bild, gab es einen Fleck auf einem Punkt. Unter der Lupe erkannte ich ein winziges Hakenkreuz. Niemandem durfte ich davon erzählen. Nie werde ich erfahren, ob er es war, der es in diesen Punkt montiert hatte. Und wenn ja, weshalb? Erinnerung vielleicht an jenen 17. Juni 1953, als schon einmal sowjetische Panzer einen Aufstandsversuch niedergerollt hatten, zur Hilfe gerufen von der DDR-Führung, an deren Spitze Wilhelm Pieck? Oder eigene Erfahrungen mit sowjetischen Panzern vor etwas mehr als einer Dekade als Hitlers Soldat? Davon hat er mir nie etwas erzählt. Siegfried Körner, der eifrige Bernsdorfer Geschichtensammler in seiner Chronik. Lagebericht vom 30. Juni 1990. Die Konsumkaufhalle. Industriewaren in der ehemaligen Gaststätte zur Brauerei hatte fast keine Waren mehr anzubieten. Ein eigenartiger Anblick, wenn in den Schaufenstern und in den Regalen fast nichts mehr an Waren steht. Das H.O. Textilkaufhaus hatte nur notdürftig bekleidete Puppen im Schaufenster. Ein gespenstischer Anblick. Mit dem Staatsvertrag wurden alle volkseigenen Betriebe ab 1. Juli 1990 in Kapitalgesellschaften umgewandelt. Der VEB Holzbauwerke nennt sich jetzt Bauelemente GmbH. Dieser Betrieb, in der Wendezeit von der Treuhand übernommen, war 1910 als Baugeschäft Otto Schneider gegründet worden und produzierte Holzhäuser, Flugzeughallen und Möbel. 1928 verließ die tausendste Küche die Fabrikhalle. Mitte der 30er Jahre erlebten die Holzbauwerke mit einem kurzfristigen Anstieg von ehemals 500 Mitarbeitern auf 1000 ihren Höhepunkt. 1945 wurde das Baugeschäft durch Volksentscheid enteignet und demontiert. Schon ein Jahr später erfolgte jedoch der Wiederaufbau unter dem Namen Volkseigener Betrieb Holzbauwerke Bernsdorf. Der Haupteingang des Betriebes lag genau gegenüber vom Erkerfenster der Familie Schmidt auf der anderen Seite der Dresdner Straße. Und aus diesem Betrieb machte ebenfalls eine Familie weg. 3 Jahre vor meinem Vater, 4 Jahre vor meiner Mutter, meiner Schwester und mir. Diese Familie hatte auch einen Jungen dabei. Der war zur Schule gegangen, wie ich, in Bernsdorf. Und er wohnte, wie ich, ein halbes Jahrhundert später in derselben niedersächsischen Samtgemeinde. Wir trafen uns zufällig an Bord eines Weserschiffes bei einer Kaffeefahrt von Nienburg nach Hoya und zurück. Danach lernte ich noch seine Mutter kennen. Sein Vater war schon tot. Er habe den volkseigenen Betrieb Holzbauwerke Bernsdorf geleitet, erzählte mir der Sohn. Die Abreise aus Bernsdorf habe schon 1954 stattgefunden. Nach seinen Worten war es eine Art Umzug zu Verwandten, mit Möbeln, mit Büchern, mit allem, was ihnen lieb und wichtig gewesen war. An Bernsdorf hatte er kaum Erinnerungen. Er war etliche Jahre jünger als ich. Und er ist wieder aus meinem Leben verschwunden, nach dem Tod auch seiner Mutter. Diese hatte nie reagiert auf die alten Bernsdorfer Schwarz-Weiß-Fotos, die in ihrem Briefkasten steckten, begleitet von einem Brieflein, mit dem ich den Austausch gemeinsamer Erinnerungen anregen wollte. Ein führender sozialistischer Betriebskader, der 1954 mit Familie samt Möbeln in den Westen ausreisen durfte. Noch ein DDR-Geheimnis. Und ein paar Straßen weg von der letzten Adresse jener Familie, der Sohn hatte das Haus verkauft, gab es in meiner Nachbarschaft eine weitere DDR-Verbindung. Eine sehr prominente sogar. 2 Mal besuchte er in Blennhorst Verwandte. 2 Mal verpasste ich den Mann, den ich als Kind 1955 bei einer Friedensfahrt durch Bernsdorf hatte radeln sehen. Im August 2011 las ich bei T-Online Sport: Bei einer Lesung von Radsportlegende Täfe Schur in Berlin ist es zum Eklat gekommen. Während der 80-Jährige aus seinem Buch »Der Ruhm und ich« las, sprangen die Dopingopfer Uwe Trömer und Andreas Krieger auf und protestierten lautstark gegen Aussagen von Schur. Besonders der Satz, den DDR-Sport als kriminelle Vereinigung hinzustellen, geht mir ans Herz, erzürnte die Zuhörer. Ich litt durch Doping an beiderseitigem Nierenversagen, hatte schwarzen Urin, ich war 10 Stunden vom Tod entfernt. Und Sie sagen, das war kein Unrechtssystem, rief Trömer, zu DDR-Zeiten Bahnradfahrer. Trömer ergänzte: Es war richtig, sie nicht in die Hall of Fame aufzunehmen. Schur nahm die Einwände zur Kenntnis. Ihr Fall ist tragisch, aber es gab Entschädigungen. Krieger, als Frau unter dem Namen Heidi Krieger 1986 Europameisterin im Kugelstoßen, ergänzte: Meine Gesundheit kann ich mir nicht zurückkaufen. Schur gilt als einer der erfolgreichsten DDR-Sportler. Der gelernte Mechaniker wurde 1958 und 1959 Straßenweltmeister der Amateure. 1955 und 1959 triumphierte er bei der Friedensfahrt der Tour de France des Ostens. Zu DDR-Zeiten saß Schur in der Volkskammer. Später zog er für die PDS in den Bundestag ein. Seine Rolle blieb strittig. Deshalb wurde er auch nicht in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen.